Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bekannt geworden sind sie als Ewigkeitschemikalien, organische Fluorverbindungen, sogenannte PFAS. Ewigkeitschemikalien heißen sie deshalb, weil sie ausgesprochen stabil sind und daher schlecht in der Umwelt abbaubar. Der Umweltausschuss des Bundestags hat heute eine öffentliche Anhörung abgehalten zu dieser Chemikaliengruppe. Es ging darum, ein geplantes EU-Verbot für PFAS abzuschwächen. Und tatsächlich gibt es einige Herausforderungen bei der Durchsetzung des Gesetzes, etwa beim Nachweis der Substanzen. Aber auch diese Probleme sind grundsätzlich lösbar, sagt Helmut Nordwig.
Ein Verbot von Chemikalien ist nur sinnvoll, wenn es auch überwacht werden kann. Bei den allgegenwärtigen PFAS, den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, gibt es bei der Analyse aber mehrere Probleme. Es gibt Zehntausende solcher Verbindungen. Eine neue Studie spricht sogar von Millionen. Und da sagt Marc Bücking vom Fraunhofer Institut für angewandte Ökologie in Schmallenberg:
Werde ich die Herausforderung haben, dass ich für die Mehrzahl dieser Substanzen tatsächlich keine Referenzsubstanz zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann die identifizieren, das geht. Aber wenn ich sie quantifizieren will, habe ich ein Problem.
Marc Bücking ist damit täglich konfrontiert. Er untersucht Umweltproben, zum Beispiel aus Böden, auf PFAS. Die Referenzsubstanzen zeigen den Analytikern, ob ihre Messung richtig ist. Etwa 60 davon hat Marc Bücking. Schon das bringt den Etat seiner Abteilung an Grenzen. Viele PFAS-Verbindungen kann er immerhin in eine der 60 umwandeln und so analytisch erfassen. Auch kommerzielle Ausstatter von Analyselabors müssen sich beschränken, zum Beispiel auf die 16 Substanzen, für die es in der EU Trinkwassergrenzwerte gibt, erklärt Gordon van Slot von der Bremer Firma Bruker.
Es ist eine politische, es ist aber auch eine wissenschaftliche Entscheidung zu sagen, durch das Konzentrieren aufs Wesentliche kann ich der Gemeinschaft und der Umwelt dienen. Das hat man sehr erfolgreich mit den Dioxinen genauso durchgeführt. Das sind hunderte Substanzen und die konnte man erfolgreich reduzieren, indem man sie auf 12 Marker reduziert hat. Jetzt haben wir Tausende und monitoren 16 Marker.
Das Verfahren der Wahl ist zweistufig. Zuerst werden die Stoffe voneinander getrennt in der sogenannten Chromatographie und anschließend in der Massenspektrometrie identifiziert. Beide Techniken sind etabliert und können im Prinzip Nanogramm pro Liter nachweisen, was etwa den aktuellen Grenzwerten entspricht. Doch die Chromatographie benutzt zum Beispiel Ventile aus Teflon, das selbst eine PFAS-Verbindung ist und Ergebnisse so verfälschen kann. Hersteller wie die Bad Homburger Firma Restec bringen für diese Spezialanalytik deshalb PFAS-freie Materialien auf den Markt, wie Tina Brandscher zeigt.
Das sind die Probengefäße, in die die Lösung abgefüllt wird, damit sie dann mit dem Analysengerät analysiert werden kann. Die haben wir PFAS-frei. Das ist normaler Kunststoff, das ist aber Polypropylen und eben kein PTFE, also Teflon. Darf da nicht drin sein, weil das natürlich auch PFAS auslösen kann.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die PFAS, die aus dem Analysesystem selbst stammen, durch einen Filter zurückzuhalten. So macht es die Firma Bruker, erklärt Gordon van Slot.
Klappt das zu 100%? Nein. 99% ist die Grenze. Ein Hintergrund wird es immer geben.
Das fordert nicht nur die Umweltüberwachung heraus, sondern auch die Forschung. Zum Beispiel, wenn es um die mögliche Sanierung von PFAS-Hotspots geht, wie etwa bei Rastatt in Baden. Dort sind der Boden und das Grundwasser seit den 2000er Jahren großflächig belastet, wie unter anderem der Fraunhofer Forscher Marc Bücking gezeigt hat.
Dann konnte man halt auch sehen, dass bestimmte Substanzen sich auch sehr stark an Bodenpartikel haften, organischer Art. Und dadurch kommt dann halt auch diese kontinuierliche Kontamination auch im Grundwasser zustande. Und das resultiert dann halt aus diesen Mechanismen, die noch nicht genau untersucht werden konnten.
Weil viele der PFAS-Verbindungen in den Analysen nicht genau erfasst werden können. Die Techniken werden zwar immer besser, aber bei Zehntausenden von Stoffen bleibt das Bild zwangsläufig unvollständig.
Warum der Nachweis von PFAS so schwierig ist, Helmut Nordwig berichtete.